Hallo, herzlich willkommen jetzt hier wieder zum Netzwerkbooster-Podcast. Und wie du weißt, bin ich ja jetzt hier in meiner dritten Staffel dabei, Unternehmer und Unternehmerinnen zu interviewen und herauszufinden, wie die so ticken und wie sie geworden sind, was sie heute sind. Und heute bin ich zu Besuch bei der wunderbaren Birgit Nieschalk. Und wir sind jetzt beide schon ordentlich mit Kaffee versorgt und der wunderbaren Nussecke hier aus der Umgebung. Und wenn ich jetzt dir Birgit vorstellen sollte, dann würde ich immer sagen, ich weiß gar nicht, ob sie das mag, dann würde ich sagen, sie ist die Queen of Liberating Structures, zumindest hier in Deutschland. Sie ist nämlich diejenige, die das Thema Liberating Structures, sie wird euch auch nochmal gleich ganz, ganz genau erklären, was da sich da eigentlich hinter verbirgt. Also ich bin auch ein großer Fan davon, hat sich tief in das Thema Liberating Structures eingegraben. Dazu das wunderbare Buch von zu den Liberating Structures übersetzt, oder man kann eigentlich gar nicht sagen übersetzt, sondern mehr so übertragen. Ich packe euch das natürlich in die Shownotes mit Liberating Structures, gemeinsam mehr erreichen. 33 Strukturen für eine bessere Zusammenarbeit. Reden wir auch gleich nochmal drüber. Und ist erfahrenste Workshop-Designerin, Konzeptionerin und Durchführerin. Und alles Weitere erfährst du jetzt hier bei uns im Gespräch. Hallo Birgit, schön, dass ich hier bei dir sein darf.
Hallo Ute, vielen Dank. Jetzt bin ich, glaube ich, ganz rot und völlig sprachlos bei so einer netten Einführung. Ich freue mich auf jeden Fall, jetzt mit dir zu quatschen.
Ja. Eine Frage, mit der ich immer anfange, ist die, weißt du noch, was du als Kind werden wolltest?
Ja, ich wollte Tänzerin werden. Ich wollte als Kind immer Tänzerin werden. Das war mein Traum. Ich habe schon mit 4 Jahren angefangen zu tanzen und das hat mich mein ganzes Leben auch begleitet. Mittlerweile halt eher als Hobby, aber das wollte ich als Kind werden.
Jetzt bist du ja nicht Tänzerin geworden. Was machst du denn jetzt heute?
Jetzt tanze ich anderen auf der Nase rum. Nein, jetzt bin ich tatsächlich Beraterin, Coach, Trainerin. Also ich unterstütze Teams und Führungskräfte dabei, Zusammenarbeit besser zu machen. Dafür zu sorgen, dass Menschen besser miteinander arbeiten können und sich mehr einbringen können, mehr Selbstverantwortung übernehmen können und somit richtig coole Dinge zusammen machen können.
Und du wendest da ja einen Methodenkoffer an, also die sogenannten Liberating Structures. Und es ist ja, so wie ich das erlebt habe, auch wirklich etwas, wo du dich tief eingegraben hast. Wann hast du das entdeckt und wie hast du das für dich entdeckt?
Wann habe ich das entdeckt? Ich müsste jetzt tatsächlich nachrechnen. Ich habe es tatsächlich entdeckt auf einem agilen Barcamp, der Agile Cologne hier in Köln. Und da war die Silvia Taylor aus Berlin, die so eine der ersten Anwenderinnen hier in Deutschland war und auch gemeinsam mit Keith in den USA gearbeitet hat, einem der beiden Gründer. Und die hat so eine Session da gemacht. Und ich stand da drin und habe das erlebt und dachte, ja genau, genau so will ich arbeiten. Und da muss ich tiefer rein. Und das war so für mich der Start.
Erklär uns doch nochmal, was jetzt diese Liberating Structures eigentlich sind, damit wir, also ein paar Leute wissen das wahrscheinlich, die jetzt hier den Podcast hören, aber ich könnte mir vorstellen, dass einige da doch noch 3 Fragezeichen mindestens haben. Queen of Liberating Structures, erzähl es uns doch bitte einmal.
Also Liberating Structures sind Methoden für bessere Zusammenarbeit. Die sorgen dafür, dass alle eingebunden werden. Also egal, ob du 10 Leute oder 200 Leute im Raum hast, dass jede Person sich beteiligen kann. Und das auf eine ganz einfache und sehr authentische Art und Weise. Und in dem Wort Liberating und Structures stecken ja 2 Dinge drin. Also das Liberating, sprich alle werden quasi befreit. Deutsche Wort ist dafür echt nicht schön, aber gut. Alle werden eingebunden und können ihr Potenzial mit einbringen. Und das Structure ist die Beschreibung für auf eine sehr strukturierte Art und Weise. Aber diese Struktur gibt eben die Freiheit, dass sich alle einbringen können.
Und jetzt für dich jetzt mal, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, vielleicht so mal als, dass du mal so eine Idee davon bekommst. Also das ist ja gar nicht gut, wenn ich das erkläre, ne? Also weil du musst dir jetzt mal Folgendes vorstellen. Du hast jetzt zum Beispiel ein Team von 10 Leuten und die hätten jetzt zum Beispiel einen Konflikt im Team, weil es vielleicht mit der Führungskraft irgendwelchen Knatsch gibt. Und du kannst dir das jetzt zum Beispiel so vorstellen, oder Birgit, erzähl du mal, wie würdest du jetzt daran gehen, dass du diesem Team einen Workshop entwickelst, Wie designst du das und welche Begriffe verbindet man dann damit?
Normalerweise kommt immer so eine Frage, gib uns mal eine einfache Struktur. Die Ute kommt direkt mit, da ist ein Konflikt im Team, mach mal einen Workshop.
Kannst auch gerne was anderes nehmen, weil es ist mir spontan eingefallen.
Ne, gucken wir direkt drauf. Ute möchte Konflikt im Team. Ist ja auch etwas, was Alltag in den Unternehmen ist. Ja. Das ist ja etwas, was uns immer mal wieder passiert. Das muss ja auch nichts Schlimmes sein, sondern es gibt Meinungsverschiedenheiten, andere Sichtweisen auf etwas. Also da ist jetzt ein Team und das hat einen Konflikt. Dann würde ich erstmal definieren, was soll denn mit dem Workshop anschließend anders sein? Und mir dann überlegen, okay, welche Schritte brauchen wir dahin? Und ich greife jetzt mal eine Struktur raus, die ich mit denen auf jeden Fall machen würde. Und das ist das TRIS. TRIS ist eine meiner Lieblingsstrukturen, besteht aus drei Schritten. Schritt Nummer eins ist, wir fragen uns, wie wir es schaffen, das genaue Gegenteil von dem zu erreichen, was eigentlich unser Ziel ist. Mhm. Also, unser Ziel ist ja weniger Konflikte und bessere Zusammenarbeit. Das heißt, die Frage zu dem ersten Punkt wäre dann sowas wie, wie können wir sicherstellen, dass wir unsere Zusammenarbeit komplett zerstören, uns nur noch zerstreiten, Meetings nicht mehr möglich ist und Ergebnisse produzieren wir auch nicht mehr. Und dann sammeln wir mit dem Team im ersten Schritt Ideen, wie wir es erreichen können, das komplett zu zerstören. Das macht immer super viel Spaß, weil etwas kaputt machen, das kennen wir ja noch aus der Kindheit, ne? Mhm. Sandburg bauen und dann kaputt machen. Das kaputt machen ist fast besser als das Bauen. Und dann haben wir im ersten Schritt ganz viele Sachen gesammelt, wie wir es kaputt machen. Und dann kommt der zweite Schritt. Und der zweite Schritt ist dann, okay, wenn wir uns die Liste jetzt angucken, was davon tun wir denn schon als Team? Also bei welchen Punkten können wir nicht ausschließen oder sorgen vielleicht zum Teil oder in abgeschwächter Form dafür, dass das tatsächlich passiert, dass das halt nicht optimal läuft? Und dann kommt der dritte Schritt, zu definieren, okay, von den Sachen, die wir jetzt identifiziert haben, die nicht hilfreich sind für gute Zusammenarbeit, was können wir davon weglassen? Also was hören wir ab morgen einfach auf? Oder was tun wir ab morgen anders? Und das ist eine total gute Struktur, die man nutzen kann, um beispielsweise Konflikte im Team, auch so Elefanten im Raum anzusprechen, auf die man sonst vielleicht nicht kommt, wenn man fragt, so, was ist denn los? Mhm. Das ist so ein Beispiel.
Und wie viel Zeit würde ich denn dann zum Beispiel dafür brauchen?
Für diese Struktur alleine würde ich sagen so 20 bis 30 Minuten. Man macht allerdings immer so ein bisschen was vorne weg und was hinten dran. Also wenn man das so als Gesamtzeit für ein Treffen, würde ich mal so eine Stunde ansetzen.
Jetzt überlegt euch mal, ihr habt einen Konflikt im Team und ihr baut sowas mit Birgit und nach einer Stunde ist vielleicht nicht die ganze Welt wieder hellrosa und ihr seid trotzdem einen ganz schönen Schritt weiter. Also das ist, da könnt ihr mal sehen, wie kraftvoll das sein kann. Ich will jetzt mal diesen Dreh hinbekommen. Also das, was Birgit jetzt ja vorgestellt hat, ist ja, ne, wirklich so Workshop-Design, Trainings, wie kann ich die Organisation, in der Organisation Themen entwickeln. Und ich will jetzt mal auf dieses Unternehmerische kommen. Ne, wir haben vorher schon mal im Vorgespräch drüber gesprochen, ne, wann bin ich eigentlich selbstständig, wann bin ich eigentlich unternehmerisch? Und ich möchte jetzt gerne von dir wissen, Birgit, wie verstehst du dich? Würdest du sagen, ich bin Unternehmerin oder ich bin selbstständig?
Ich würde sagen, beides. Also ich fühle mich eher als Unternehmerin, weil ich versuche wenig Zeit gegen Geld zu verkaufen, weil ich glaube, das ist nicht hilfreich für das, was meine Kunden erreichen wollen, sondern ich versuche schon, Produkte und Angebote zu bauen, die halt langfristig auf Lösungen einzahlen, die Kunden helfen. Und das ist für mich ein anderes Denken als eine reine Selbstständigkeit, wo ich Zeit gegen Geld verkaufe. Das ist sehr schwarz-weiß gemalt, aber deswegen glaube ich, würde ich eher sagen, ich bin Unternehmerin. Mhm.
Wir haben ja vorhin auch so ein bisschen über Strukturen gesprochen und du hast ja tatsächlich auch so zum Beispiel für dich auch so schon Strukturen entwickelt, um zum Beispiel bestimmte Dinge zum Beispiel klarer für Kunden im Prozess zum Beispiel zu haben. Ne?
Ja. Worauf willst du denn hinaus?
Also ja, vielleicht gehen wir da auch gleich nochmal drauf ein. Vielleicht auch nochmal zu dem, wie du dahin gekommen bist, wo du jetzt bist. Was mich immer interessiert, ist auch so nochmal so eine biografische Betrachtung. Also würdest du sagen, dass oder hast du in deiner Familie unternehmerische Vorbilder?
Das ist sehr lustig. Als ich meiner Familie verkündet habe, dass ich meine sehr gut bezahlten Führungsjob aufgebe und in mich selbstständig mache, war es sehr ruhig am Tisch. Und dann hat meine Mutter irgendwann gesagt, na ja, aber wenn man sich die Reihe mal anguckt, die Uroma war selbstständig, die Oma war selbstständig, ich bin selbstständig. Ja, was sollst du denn machen?
Also damit ist die Frage ja beantwortet. Das heißt, so von deinem Werdegang so, dass du die ganze Zeit dann so angestellt warst und dann dich selbstständig gemacht hast, oder gibt's da auch so Zwischenschritte?
Oh ja, da gibt's einen Zwischenschritt. Also ich war tatsächlich lange Jahre angestellt. Ich war in einem Großkonzern und in Mittelständlern, wo ich unter anderem auch Führungspositionen inne gehabt habe. Und es gab zwischendurch aber schon mal einen Zwischenschritt, in dem ich mich sehr früh in meinem Leben schon mal selbstständig gemacht habe, nämlich mit 25. Hm. Genau, mit 25 in Dubai habe ich gedacht, es wäre eine super Idee, sich selbstständig zu machen, und mein erstes Business quasi gegründet.
Mhm. Was für eine Art von Business war das? Und vor allen Dingen mit 25, was hast du da gemacht?
Ich war vorher im Team der Future Store Initiative der Metro und war weltweit eine der Expertinnen für Innovationstechnologien im Handel. Und bin da runtergegangen und habe gedacht, ja, bei welcher Firma kann ich denn jetzt arbeiten? Das macht hier noch keine. Ja, dann muss ich das soll tun. Mhm. Und es war eine großartige Idee, aber es war ein sehr harter Lernweg.
Ich habe ja hier auf meinem schlauen Zettel mit meinen Fragen auch immer die Frage, ja, würdest du das denn jetzt bezeichnen? Du hast jetzt gesagt, ein Lernweg. Lernweg kann ja sein, ich habe gelernt und dann war ich super erfolgreich, oder ich habe gelernt und erzähl uns doch mal was über deinen Lernweg.
Also ich habe viele Sachen rausgefunden, wie man Sachen nicht macht. Mhm. Deswegen war es eine ganz großartige Lernerfahrung. Also ich glaube, ich habe schon viele Dinge richtig gemacht. Ich habe 4 Jahre in Dubai überlebt und dort gearbeitet als mit meinem Unternehmen. Und wenn ich heute darauf zurückgucke, denke ich manchmal so, oh Gott, Birgit, wie konntest du? Also ich hatte mit 25, ne, ich habe in Dubai gegründet, weil in Dubai zahlt man keine Steuern, da muss auch keine Buchhaltung machen. Also ich hatte keine vernünftige Buchhaltung. Ich habe keine Planung gemacht, weder Planung, welche Projekte dieses Jahr anstehen, noch irgendwie Cashflow-Planung. Also diese ganzen Sachen, die unternehmerisch dazu gehören, die habe ich einfach weggelassen, sondern mich auf das konzentriert, was ich halt kann, ne? Also Unternehmen helfen, Customer Experience umzusetzen und Technologien in den Markt zu schrauben, weil ich total gut. Aber den ganzen anderen, das ganze Drumherum, ja, das habe ich nicht so im Fokus gehabt. Und das ist gleichzeitig halt, natürlich war das in dem Moment eine schlechte Idee. Es war aber für mich, für meinen späteren Weg, einer der größten Lernschritte. Das, so funktioniert es halt nicht. Mhm. Ab jetzt anders. Und jetzt weiß ich halt, an welchen Stellen ich Dinge anders machen muss.
Mhm. Und was würdest du jetzt sagen, was machst du jetzt dann, oder was hast du dann anders gemacht, als du dann nochmal gegründet hast?
Also ich habe mir im Vorfeld sehr viel genauer Gedanken gemacht über diese ganzen unternehmerischen Aspekte. Ich habe einen Businessplan aufgestellt, ich habe eine Planung gemacht, wie viele Kunden ich brauche mit meinem Angebot. Ich habe überlegt, welche Art von Kunden hätte ich denn gerne, welche Produkte oder Dienstleistungen sind für die relevant, und also wirklich so eine ganzen rechnerischen, kalkulatorischen, planerischen Sachen im Vorfeld. Damit habe ich mich sehr viel genauer beschäftigt. Und ich habe mir direkt eine Steuerberaterin genommen. Wer übrigens die beste Steuerberaterin in Köln braucht, direkt mir einen Tipp geben. Ich habe die beste. Ich verrate es aber nicht jedem, weil sonst ist die nachher ausgebucht und dann keine Zeit mehr für mich.
Das schneiden wir uns raus, Thomas, weil die nehme ich.
Also ich habe mir für die Sachen, in denen, wo meine Kernkompetenz woanders liegt, suche ich mir Leute, die das für mich tun oder mich unterstützen. Das habe ich gelernt, dass sowas sinnvoll ist und halt auch wichtig. Also solche Sachen sind einfach super wichtig, damit man langfristig überlegt. Wenn man einen großen Kunden hat und theoretisch dein ganzes Jahr Cashflow-mäßig damit abgedeckt ist, der aber leider erst in 5 Monaten zahlt und du aber deine Miete zahlen musst, ist das ungünstig als kleine Unternehmerin. Mhm. Und genau für solche Themen habe ich halt Unterstützung, wenn ich da nicht meinen Fokus drauf setze.
Und jetzt hast du ja, wenn du dir jetzt beide Zeiten anguckst in deiner Selbstständigkeit, würdest du sagen, dass es da auch was gab, was, wo du richtig heute sagen würdest, das war ein, da habe ich ein richtiges Fuck-up hingelegt?
Ich finde es immer ganz schwierig zu sagen, was ist denn wirklich ein Fuck-up? Weil meistens ist etwas, was schief geht, ja auch etwas, woraus man lernt. Deswegen finde ich Fuck-up immer so, ja, fällt mir schwer, das dazu zu bezeichnen. Also ich würde, wenn, ich bin nicht mehr in Dubai, diese Firma gibt es nicht mehr, deswegen muss irgendwas passiert sein, dass es nicht mehr funktioniert hat. In meinem Fall war das halt eine weltweite Wirtschaftskrise, die dafür gesorgt hat, dass ich einfach keinen einzigen Auftrag mehr bekommen habe. Und
die kenne ich auch.
Die kennst du auch, ne? Und das kann man als Fuck-up bezeichnen. Ich habe halt nicht langfristig strategisch genug gedacht, um solche Sachen mit einzukalkulieren und solche Risiken mit auf dem Schirm zu haben, dass sowas halt mal passieren kann. Und das könnte man als Fuck-up bezeichnen, diese nicht vorhandene Planung. Für mich fühlt sich das aber gar nicht so an, weil das halt, ich habe so viel gelernt daraus. Diese Zeit war für mich so viel wertvoll auf so vielen Ebenen, allein kulturell. Ich habe noch nie mit so vielen verschiedenen Kulturen zusammengearbeitet und so viele inspirierende Menschen getroffen, die halt da unten sind, um etwas zu bewegen, etwas weiterzutreiben, so viele Ideen zu haben. Und das habe ich für mich mitgenommen. Deswegen, selbst wenn es diese Firma jetzt nicht mehr gibt, war das für mich eine wahnsinnige Bereicherung.
Erstmal danke, dass du das gerade mit uns teilst. Wenn du jetzt noch mal so an die, vielleicht auch jetzt einfach mal so an die letzte Zeit jetzt, vielleicht auch kurz, gar nicht so lange weg, zurückdenkst, wo hast du dich so richtig gefreut?
Ich habe mich in letzter Zeit so häufig gefreut. Eins meiner Highlights war letztes Jahr das erste German Gathering oder jetzt auch LS Connect, Liberating Structures Connect, eine Veranstaltung, die wir ins Leben gerufen haben, um Menschen, die mit Liberating Structures arbeiten, zu inspirieren, ihnen die Möglichkeit zu geben, sich auszutauschen und eben für Veränderung, New Work, Inspiration zu kriegen. Darüber habe ich mich gefreut, weil das war so wie ein kompletter Tag Familientreffen. Da war so viel Herzlichkeit und Wärme und glänzende Augen und Inspiration und Freude. Und das war eins meiner Highlights in den letzten Monaten.
Und übrigens, dieses Highlight wird wiederholt, nämlich darf ich nichts Falsches sagen, am 6. September LS Connect hier in Köln bei der GS1, ne? Und gibt es noch Tickets?
Ja, es gibt noch Tickets und wenn ihr den Podcast rechtzeitig hört, gibt es bis Mai sogar noch die Early Bird Tickets für einen günstigeren Preis.
Ja. Wo muss ich denn dann klicken? Wo muss ich mich committen, damit dass ich das noch bekomme?
Die gibt's auf ls-connect.de. Da sind alle Infos über die Veranstaltung und auch die Tickets, die es noch gibt. Und ich habe gesehen, du hast dein Ticket schon gesichert.
Ja, ich habe das Early Bird schon mir gesichert und ich kann tatsächlich dir das total ans Herz legen. Ich habe Birgit habe ich tatsächlich kennengelernt diese Meetups zu den wo wir mal Liberating Structures einfach geübt haben, ne? Das heißt einfach User Group, genau. Wir haben das einfach dann kann jeder auch mitmachen. Also ich habe auch das ein oder andere Mal mit Birgit und den anderen mitdesignt und kann tatsächlich sagen, es ist unglaublich, wie klug und akribisch Birgit da in so ein Design reingeht, damit man halt so einen Abend dann miteinander gestaltet. Und jeder kann das sich angucken, muss sich nur einmal anmelden und dann kann man damit bei sein. Also das vielleicht nochmal an dich als Tipp. Wenn du dir jetzt nochmal, also übrigens vielleicht nochmal, es kommt alles in die Shownotes, das heißt, du musst nicht die alles jetzt hier aufschreiben, ist alles dann zu finden. Wenn du nochmal so drüber nachdenkst, jetzt an deine unternehmerischen Zeiten, gibt es da etwas, wo du sagst, das hätte ich gern früher gewusst?
Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich ja. So spontan komme ich auf kein konkretes Thema. Ich glaube, wenn es um Sachen geht, hätte ich früher gewusst, geht es eher um mich selber. Also was mir in meiner Laufbahn tatsächlich schwerfällt, für mich sind alle Projekte, alle Sachen, die ich so ins Leben rufe, sowas wie Babys. Das sind meine Gedankenbabys und die habe ich total lieb. Und wenn dann irgendwas nicht funktioniert, fällt es mir sehr schwer, das freizulassen, gehen zu lassen und nicht weiterzuführen. Und ich vermute, das hätte ich an manchen Stellen früher wissen dürfen, dass es der richtige Zeitpunkt ist zum Freilassen und auf was anderes konzentrieren.
Hast du das heute noch oder holst du dir dann heute auch Unterstützung bei solchen Überlegungen?
Ich habe tatsächlich eine Person im Hintergrund, die mich bei solchen Sachen unterstützt und coacht und mir immer wieder manchmal gemeine Fragen stellt und mich dann dazu bringt, über solche Sachen nachzudenken. Und ich glaube, ich bin mittlerweile schneller geworden in solchen Entscheidungen und auch zu erkennen, was mir gut tut und welche Projekte ich eben ziehen lassen darf.
Also was du hörst es jetzt wahrscheinlich nicht, aber hier ist noch der Unternehmerhund Marie ist noch mit dabei und ist gerade ein bisschen aufgeregt und will sich auch mit beteiligen. Mal gucken. Eine Frage habe ich an dich noch. Und zwar, Birgit, wenn du dir jetzt so vorstellst, es käme jetzt eine junge Unternehmerin oder ein junger Unternehmer auf dich zu und würde sagen, Birgit, was ist so der eine Tipp, den du mir mitgeben würdest? Hast du da einen?
Einen nur?
Du kannst auch mehr. Wir sind nicht so streng.
Einen nur. Dann würde ich sagen, beschäftige dich mit etwas, für das wirklich dein Herz brennt. Weil wenn man sich tagtäglich damit auseinandersetzt und das auch, es gibt als Unternehmerin immer wieder Momente, wo man viel Energie und Kraft braucht. Und dann ist es wichtig, ein Thema zu haben, für was man wirklich brennt und wo man wirklich diese Zeiten, die auch mal ein bisschen schwieriger sind, durchsteht, weil man weiß, dafür ist es das wert und das macht mir grundsätzlich Spaß und dafür brenne ich. Wenn man sich ein Thema raussucht, nur weil das sich wahrscheinlich gut verkaufen lässt oder weil das andere irgendwie anderen viel Geld bringt, ich glaube, das ist zum Scheitern verurteilt. Das wäre so mein Tipp. Wenn ihr gründet, wenn ihr ein Unternehmen ins Leben ruft, macht das mit etwas, wo ihr wirklich dahinter steht und was euch vor allen Dingen auch Freude bringt.
Okay, das nehmen wir jetzt so mal mit. Birgit, vielen herzlichen Dank, dass du jetzt hier mit bei mir im Netzwerkbooster-Podcast warst. Und an dich da draußen, wenn jetzt du noch am 12. April noch nichts vorhast, dann ist das Netzwerkbooster-Event. Das ist nämlich, geht's um dein Business in digitalen Zeiten und wie du als Unternehmer, als Unternehmerin wachsen kannst. Dein Ticket kannst du bekommen unter www.netzwerkbooster.de und alle anderen Infos rund um Birgit findest du auch in den Shownotes. Einen wunderschönen Tag dir, alles Gute, viel Erfolg und never lunch alone. Deine Ute Blindert.
Weitere Infos für Selbstständige und Freiberufler findest du unter uteblindert.de.